Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist in der Türkei ein schwerer Anschlag verübt worden. In Istanbul wurden 5 Menschen getötet und 36 verletzt. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich im europäischen Teil Istanbuls in die Luft. Anschlagsort war die Einkaufsstraße İstiklal. Etwa 400 Meter entfernt liegt das deutsche Generalkonsulat, das wegen einer Terrorwarnung schon seit 2 Tagen geschlossen ist.
Polizeihubschrauber kreisen über dem Istanbuler Stadtteil Beyoğlu. Türkische Sicherheitskräfte haben das Gelände rund um die Einkaufsstraße İstiklal großräumig abgesperrt. Kurz vor 11 Uhr Ortszeit zündet der Selbstmordattentäter den Sprengsatz. Hier Bilder einer Überwachungskamera. Ein Augenzeuge zeigt Handyaufnahmen vom Anschlagsort kurz nach dem Attentat. Ich war gerade an meinem Arbeitsplatz. Dann explodierte die Bombe. Ich habe Menschen auf dem Boden liegen sehen. Unsere Scheiben waren zerbrochen, dann kam sehr schnell die Polizei. Der türkische Außenminister verurteilt bei einer Pressekonferenz in Ankara den Anschlag. Der Terror hat mal wieder sein hässliches und hinterhältiges Gesicht gezeigt. Das Ziel waren Zivilisten. Auch nach diesem Anschlag wird der Kampf gegen den Terror auf allen Ebenen weitergeführt. Das Auswärtige Amt rät Deutschen, die sich zurzeit in Istanbul aufhalten, öffentliche Plätze, Touristenattraktionen und Menschenansammlungen zu meiden.
Als der deutsche Außenminister vor 2 Tagen aufgrund einer Terrorwarnung deutsche Einrichtungen in Istanbul schließen ließ, war die Empörung in der Stadt groß. Der Gouverneur von Istanbul erklärte, die Maßnahme würde die türkische Öffentlichkeit negativ beeinflussen. Nachdem er von vielen Türken im Internet für diese Position kritisiert wurde, sagt er inzwischen, die Warnung der Deutschen stehe in keinem Zusammenhang mit dem heutigen Anschlag.
Einen Tag nach seiner Festnahme in Brüssel ist der Terrorverdächtige Abdeslam im Gefängnis vernommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beteiligung an Morden vor. Er soll die Anschläge in Paris mitorganisiert haben, bei denen im November 130 Menschen getötet wurden. Frankreich bemüht sich um eine schnelle Auslieferung Abdeslams.
Noch immer kommen sie zum Place de la République, noch immer legen sie Blumen für die 130 Terroropfer nieder. Paris hat den 13. November letzten Jahres nicht vergessen. Dass jetzt der mutmaßliche Attentäter Abdeslam verhaftet wurde, empfinden viele Franzosen als Erleichterung. Ich wünsche, dass Recht gesprochen wird. Keine Rache, aber dass Recht gesprochen wird. Erste Verhöre des Terrorverdächtigen Abdeslam. Nach Angaben seines Anwalts will er mit den belgischen Behörden zusammenarbeiten. Abdeslam gebe zu, am 13. November in Paris gewesen zu sein. Frankreich fordert seine Auslieferung. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wir werden die Auslieferung ablehnen. Abdeslam werden die Beteiligung an terroristischen Morden und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Er hat gesagt, dass er sich am Stade de France in die Luft sprengen wollte, aber dass er einen Rückzieher gemacht hat. Die französische Regierung sieht die Verhaftung als entscheidenden Schlag gegen den sogenannten Islamischen Staat. Wir werden den Krieg gegen den Terror gewinnen, indem wir ohne Unterlass und ohne Pause handeln. Die Suche nach anderen Verdächtigen geht weiter. Interpol rief zu erhöhter Wachsamkeit bei Grenzkontrollen auf. Die Franzosen werten die Festnahme als großen Erfolg. Dennoch mehren sich kritische Stimmen zur Arbeit der Sicherheitsapparate in Belgien und in Frankreich. Warum kennt man noch immer nicht alle an den Anschlägen Beteiligten? Und vor allem, wie konnte Europas meistgesuchter Mann 4 Monate lang im Umkreis von Brüssel und im Umkreis seiner Familie unentdeckt bleiben?
Nach der Einigung zur Flüchtlingspolitik auf dem Brüsseler Gipfel haben die Vereinten Nationen einen Appell an EU und Türkei gerichtet. Das Grundrecht auf Asyl müsse gewahrt bleiben, wenn die Türkei von morgen an illegal nach Griechenland gelangte Flüchtlinge zurücknehme, fordert der UNHCR. Dazu gehöre, dass vor einer Rückführung noch in Griechenland die Schutzbedürftigkeit jedes Einzelnen geprüft werde. Ungeklärt ist weiterhin das Schicksal derer, die bereits in Griechenland festsitzen.
Seit Wochen sitzen diese Menschen hier. Ihr Ziel ist der Norden Europas, doch die Balkanroute ist dicht. 47.536 sind mittlerweile in Griechenland gestrandet. Wie geht es mit ihnen weiter? Sie fühlen sich alleingelassen. Im Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen pocht man darauf, dass Griechenland Hilfe von der EU bekommt. Schnelle Lösungen würden gebraucht. Lösungen wären Asylverfahren in Griechenland und Umsiedlungsprogramme, auf die sich die EU-Mitgliedstaaten verständigt haben, für Syrer und Iraker, die vor Krieg fliehen. Sie sollen kurz in Griechenland bleiben, dann aber auf andere EU-Länder verteilt werden, die sie akzeptieren. Im Hafen von Piräus zeigt sich, dass es in Griechenland an allem fehlt, vor allem an Flüchtlingsunterkünften. Eine logistische Herausforderung, die Griechenland alleine nicht bewältigen kann. Darüber hinaus gibt es seit gestern das europäisch-türkische Abkommen. Wie setzt Griechenland das um? Wer von morgen an mit Booten übers Meer kommt, dem droht, in die Türkei zurückgeschickt zu werden. Griechenland musste diesen Deal innerhalb von 36 Stunden umsetzen. Ohne Geld und ohne Personal. Wir wollen den Deal umsetzen. Wir stellen heute den Plan der EU-Kommission vor und hoffen auf Unterstützung der Kommission und der Mitgliedstaaten. Es wurde uns versprochen, dass Experten geschickt werden, die die Prozesse beschleunigen. Die Ansage des Ministerpräsidenten ist, den Deal sofort und vollständig umzusetzen. Doch es gibt rechtliche Bedenken an diesem Abkommen. Human Rights Watch kritisiert unter anderem, dass die Türkei kein sicheres Land für Flüchtlinge sei. Wir haben schlechte Lebensbedingungen recherchiert. Ausbeutung, Kinderarbeit, kein Schulangebot und unmenschliche Konditionen in Lagern. Die Türkei ist kein sicheres Land für Flüchtlinge. Morgen tritt das europäisch-türkische Abkommen in Kraft. Sich zu einigen, was schwierig ist, umzusetzen, wird eine große Herausforderung für alle.
In Deutschland gibt es ein geteiltes Echo auf die Vereinbarungen von Brüssel. Scharfe Kritik kam von der Opposition, unter anderem mit Blick auf die Menschenrechtslage in der Türkei. In den Koalitionsparteien wird der Pakt dagegen als Wendemarke in der Flüchtlingskrise gewürdigt.
Schon seit der Schließung der Balkanroute sind deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Nun soll auch die Route über die Ägäis unattraktiv werden für Flüchtlinge. Koalitionspolitiker loben das Abkommen mit der Türkei.
Die Einigung in Brüssel war ein Wendepunkt in der Flüchtlingskrise. Das ist ein großer Erfolg auch für die Bundeskanzlerin als die Persönlichkeit, die darauf lange hingearbeitet hat.
Wir sind nicht blind gegenüber den Menschenrechtsverletzungen der Türkei. Es kann auch nicht sein, dass wir dazu schweigen. Aber die Wahrheit ist eben, dass die meisten Flüchtlinge über die Türkei kommen und wir deshalb zusammenarbeiten müssen gegen Menschenhändler und Schlepper.
Die CSU ist zwar skeptisch, zum Beispiel wegen der Visaerleichterungen für Türken, verzichtet aber auf laute Kritik.
Natürlich werden wir sachlich und nüchtern diesen EU-Türkei-Deal bewerten als CSU in den kommenden Tagen. Vor allem, weil noch Fragen zu klären sind, wie es operativ und von der praktischen Ausgestaltung her umgesetzt wird.
Grüne und Linke dagegen sind strikt gegen das Abkommen. Es sei inhuman gegenüber den Flüchtlingen.
Die Art und Weise, wie die Europäische Union agiert, diese Unfähigkeit, einige hunderttausend Geflüchtete unterzubringen, ist nicht nur inhuman, sondern es ist richtig schlechte Machtpolitik, es ist auch richtig schlechte Realpolitik, weil man nicht mehr in der Lage ist, auf Augenhöhe mit jemandem wie Erdogan zu verhandeln.
Es ist ein Erfolg in Richtung Seehofer. Es ist kein Erfolg für die Flüchtenden und es ist auch kein Erfolg für die Politik der Europäischen Union.
Die Opposition kritisiert auch, dass aus der Türkei zukünftig ausschließlich syrische Flüchtlinge legal nach Europa kommen sollen.
Anlässlich des heutigen Equal Pay Day hat Bundesjustizminister Maas gleichen Lohn für Männer und Frauen gefordert. In einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb Maas, der Grundgesetzauftrag zur Gleichberechtigung müsse ernst genommen werden. Der Equal Pay Day, der Tag für gleiche Bezahlung, wurde von Fraueninitiativen eingeführt, um auf die Einkommensungleichheit aufmerksam zu machen.
Frauen in Deutschland erhalten im Schnitt 21,6% weniger Gehalt. Das liegt vor allem daran, dass traditionelle Frauenberufe, wie beispielsweise im Gesundheits- und Sozialwesen, schlechter bezahlt sind als Jobs in der Industrie, die viele Männer machen. Doch selbst bei ähnlicher Qualifikation bekommen Frauen niedrigere Löhne als Männer. Wer als Bankkauffrau arbeitet, verdient rund 19% weniger als ein Bankkaufmann. Ingenieurinnen erhalten im Schnitt 10% weniger. Bei wissenschaftlichen Mitarbeitern hingegen ist der Lohnunterschied gering.
In der Regel liegt es an den längeren Auszeiten, an den geringeren Arbeitszeiten, die wir durchgängig eigentlich beobachten. Diese wiederum hängen in der Regel mit der Familienzeit zusammen. Und wenn ich länger raus bin und dadurch auch manchen Karriereschritt verpasse, dann habe ich am Ende natürlich auch ein geringeres Gehalt.
Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit 21,6% Gehaltsunterschied weit hinten. Europaweit ist das Gefälle im Verdienst zwischen Mann und Frau durchschnittlich bei 16,1%. Schlusslicht ist Estland mit rund 28%. Am wenigsten Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern gibt es in Slowenien.
Ganz ehrlich, das müssen wir doch eigentlich hier in Deutschland auch hinkriegen. Ich möchte eigentlich, dass wir keinen Equal Pay Day mehr haben.
Im Vergleich zum vorherigen Jahr ist der Gehaltsunterschied zwischen Mann und Frau in Deutschland leicht zurückgegangen. Das liege am Mindestlohn. Derzeit arbeitet das Bundesfamilienministerium an einem Gesetz, das größere Unternehmen dazu verpflichten will, Lohnunterschiede offenzulegen.
Bei einem Flugzeugunglück im Süden Russlands sind alle 62 Insassen ums Leben gekommen. Die Boeing 737 der Gesellschaft Fly Dubai war nachts beim Landeanflug auf die Stadt Rostov am Don abgestürzt und ausgebrannt. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten Sturm und Starkregen. Andere Flugzeuge, die auf dem Airport landen sollten, waren zuvor umgeleitet worden. In der Fußball-Bundesliga hat Hoffenheim sich etwas Luft verschafft und vorerst die direkten Abstiegsplätze verlassen. Durch einen 3:1-Sieg beim Hamburger SV.
Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann hat seine Elf nun auch zum ersten Mal zu einem Auswärtssieg geführt. Beim Hamburger SV lieferte die TSG eine reife Leistung ab. Adlers Foul gegen Volland ahndete Schiedsrichter Kircher zu Recht mit Elfmeter, gab aber dem HSV-Torwart nur Gelb statt Rot. Den Elfmeter verwandelte Kramaric sicher zum 0:1 in der 20. Minute. Kurz darauf eine weitere spektakuläre Situation. Oscholleks Pass wertete Kircher als gezielte Rückgabe, entschied auf indirekten Freistoß und Hoffenheim erzielte durch Volland das 0:2. Auch dieses Handspiel durch Kader Schabek hatte einen Strafstoß zur Folge, den Aaron Hunt in der 30. Minute zum 1:2 Anschlusstreffer verwandelte. Die Mannschaft von HSV-Trainer Labbadia hatte dann nach einer Stunde die Riesenchance zum Ausgleich durch Michael Gregoritsch. Wenig später sorgte ein starker Konter der Gäste und der Abschluss durch den eingewechselten Vargas für den 1:3 Endstand.
Erleichterung herrschte bei Hertha-Trainer Paul Dardai nach dem mühevollen 2:1 Erfolg über den unbequemen Gast aus Ingolstadt. Erst nach dem Seitenwechsel gingen die Berliner vor 40.000 Zuschauern im Olympiastadion durch Genki Haraguchi in Führung. Dem 1:0 des Japaners in der 54. Minute war ein nicht geahndetes Foulspiel vorausgegangen. Eine Szene, die der Schiedsrichter übersah und die vor allem Gästetrainer Ralf Hasenhüttl hochgradig verärgerte. Eine Viertelstunde später erzielte Salomon Kalou nach Vorarbeit von Haraguchi das 2:0. Es war der 13. Saisontreffer des Ivoras, ganz nach dem Geschmack von Paul Dardai. Ingolstadt gelang durch Lukas Hinterseher in der 75. Minute lediglich noch das Anschlusstor zum 2:1 Endstand. Die Berliner feierten schon den 9. Heimsieg der Saison und liegen weiterhin auf Champions League-Kurs.
Die weiteren Ergebnisse: Köln-München 0:1, Wolfsburg-Darmstadt 1:1. Bremen-Mainz 1:1. Im Spiel Frankfurt gegen Hannover steht es kurz vor Schluss 1:0. Bereits gestern trennten sich Schalke und Gladbach 2:1. Morgen dann hat Stuttgart Leverkusen zu Gast und Augsburg empfängt Dortmund. Die Tabelle: München weiter vor Dortmund, Berlin auf Rang 3. Dahinter Schalke, Mönchengladbach und Mainz auf den internationalen Plätzen. Wolfsburg auf Rang 8. Die zweite Tabellenhälfte wird angeführt von Ingolstadt. Hamburg auf Rang 12 vor Darmstadt und Bremen. In der Abstiegszone Hoffenheim, dann Frankfurt und Schlusslicht Hannover. Und hier die Lottozahlen: 4, 10, 15, 37, 44, 49, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 20. März.
Auch morgen profitiert der Süden Deutschlands von hohem Luftdruck. Ansonsten bestimmt feuchtkühle und wolkenreiche Luft unser Wetter. Und die bekommt heute Nacht von Nordwesten Nachschub. Gelegentlich fällt Regen. Im Süden erst klar, später bilden sich dort Nebelfelder, die der Sonne morgen teilweise nur zögernd weichen. Sonst viele Wolken und gebietsweise leichter Regen, im Bergland auch etwas Schnee. Wolkenlücken gibt's am ehesten in Küstennähe. Heute Nacht im Süden wieder leichter Frost, im Nordwesten bis 5 Grad plus. Morgen Werte von 4 Grad im Erzgebirge bis 14 Grad am Hochrhein. Am Montag erwartet uns noch recht ähnliches Wetter. Am Dienstag wird es dann auch im Süden wechselhafter, aber Mittwoch kommt die Sonne im ganzen Land wieder etwas häufiger zum Zuge.
Pina Atalay meldet sich um 23.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Nach dem EU-Flüchtlingspakt, was in Griechenland nun passieren soll, und gespaltenes Land Brasilien. Lautstarke Unterstützung für die Regierung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.